Check out der Darts Podcast. Das ist Kevin Schulte.
Ja, und ich melde mich zurück mit einer neuen Folge von Checkout, der Darts Podcast, auf allen gängigen Portalen zu hören, ob Spotify oder iTunes etc. pp. Mein Name ist Kevin Schulte und bevor ich jetzt mit Folge 7 starten will, erstmal vielen Dank für das Hören der bisherigen Folgen, unter anderem mit Elmar Paulke, mit Sascha Bandermann, mit Kevin Barth und vielen weiteren. So, und jetzt in Folge Nummer 7 spreche ich erstmals nicht über die Darts-Weltmeisterschaft. Die ist natürlich vorbei, hat mit Michael van Gerven einen hochverdienten Sieger, wie ich finde, hervorgebracht. Es geht jetzt um die Qualifying School der PDC. Und diesmal zugeschaltet ist Marcel Yildiz, Journalist, Moderator, Darts-Experte aus Österreich. Hallo Marcel.
Ja, hallo. Vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Erstmal zu deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Was hast du mit Darts zu tun?
Ja, genau. Also ich, wie schon gesagt, komme aus Österreich. Ich studiere dort derzeit noch und arbeite auch eben als Journalist, als Redakteur für die kleine Zeitung. Und zum Dartsport pflege ich schon eine recht lange Beziehung. Bin wirklich schon seit vielen, vielen Jahren wirklich ein extremer Dart-Fan. Schaue nicht nur die WM, sondern wirklich die ganze Tour über das ganze Jahr, was man so sehen kann. Und verfolge eben auch ein bisschen kleinere Events, wie zum Beispiel die Q-School oder Players Championship, European Tour. Und ja, genau, das ist ja eigentlich, sage ich mal, eine meiner Paradedisziplinen geworden mittlerweile, der Dartsport. Und ich hoffe natürlich, dass wir da heute auch wieder ein bisschen inputreiche Diskussionen führen können.
Ganz grundsätzlich, jeder kennt ja Mensur Suljovic, wenn man sich mit Darts auskennt. Darüber hinaus habe ich aber schon das Gefühl, dass Darts auch in Österreich ähnlich wie in Deutschland immer mehr im Kommen ist. Wie populär ist Darts aktuell in Österreich?
Ja, also das würde ich auch so unterschreiben, dass einfach die Entwicklung in Österreich auch stark vorangeht. Wenn man jetzt gesehen hat, zum Beispiel letztes Jahr European Tour in Graz, ich war auch dort live vor Ort, weil es von mir daheim nicht besonders weit entfernt ist. Und das war wirklich ein Wahnsinn, was da an Stimmung auch war. Oder jetzt auch die World Series Finals in Wien. Also man sieht auch, dass unter der Bevölkerung der Dartsport immer besser angenommen wird. Und das merkt man natürlich dann auch am Niveau der Spieler. Auch das, finde ich, hat sich jetzt stetig verbessert in den letzten Jahren. Wenn wir dann eh noch über die Q-School auch zu sprechen kommen, werden wir da eh wahrscheinlich noch ein bisschen auch auf die deutschsprachigen Spieler eingehen. Aber ich sage einmal so, Mensur Suljovic hat da schon einen großen Anteil auch daran, weil er einfach diesen Sport in Österreich bekannt gemacht hat. Ja. In Österreich ist oft so, egal ob man es über Fußball spricht, über Dart spricht oder auch über Tennis, wenn es eben diesen einen erfolgreichen Sportler gibt, dann gibt es eben sehr viele Fans auf einmal. Und das hat auch Suljovic geschafft, dass er eben mit seinen Erfolgen auch in Österreich ein bisschen mehr Bewusstsein für den Dartsport geschaffen hat, auf jeden Fall.
Ja, du hast es schon angesprochen, die Q-School. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein. Erstmal ganz allgemein, was ist das überhaupt? Also die Q-School findet ja immer Anfang des Jahres statt. Es gibt eine für die Briten, die ist erst in knapp 2 Wochen, die UK Q-School. Und die andere, die ist offen für alle Nicht-Briten sozusagen, beziehungsweise können sich Nicht-Europäer ja aussuchen, an welcher der beiden Q-School sie teilnehmen wollen. Und es wurden jetzt an jeweils 4 Tagen mehrere neue Tourcard-Inhaber ermittelt, ein Turnier pro Tag, und bei der European Q-School in Hildesheim war das jetzt eben auch der Fall. Die 4 Turniersieger haben sich die Spielberechtigung für die PDC Pro Tour für 2 Jahre gesichert. Wie hast du das Geschehen der vergangenen 4 Tage verfolgt? Für alle die vielleicht nicht so into it sind, man kann das Ganze ja jetzt nicht am TV-Bildschirm verfolgen.
Ja, genau, also da gibt es eben so mehr oder weniger eine Art Match-Center, wo man wirklich dann so einen Live-Score hat von allen Matches und auch die Möglichkeit hat, da in jedes einzelne Match hineinzugehen und dann sich jede einzelne Aufnahme sozusagen als Live-Score auch anzusehen. Man bekommt Averages geliefert, wie gesagt, die Live-Ergebnisse, auch die Möglichkeit von diesem Turnierbaum, das live mitzuverfolgen. Das heißt, man sieht zwar jetzt nicht den Wurfstil der Spieler etc., das kann man jetzt nicht beurteilen, aber man kann anhand der Statistiken, anhand von diesem Live-Scoring eben das ganze Event recht gut mitverfolgen. Und das ist durchaus recht spannend, wenn man sich dann eben anschaut, teilweise auch sehr gute Averages gespielt worden von den Spielern. Und ja, das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist halt das Gesicht zu den Spielern dann, sage ich einmal.
Ja, so geht's mir auch, weil es teilweise ja oder vor allen Dingen viele Namen sind, die man auch noch nie hat spielen sehen, also vor TV-Kameras. Und der ein oder andere Name, der sich ja dann ganz gut präsentiert, der wird dann auch immer direkt gegoogelt. So geht's mir dann, weil man will sich ja auch ein bisschen darauf vorbereiten, was da einen vielleicht so in den nächsten 2 Jahren erwarten könnte, wenn da ein Spieler drauf und dran ist, sich eine Tourcard zu sichern. Jetzt bei Tag 1, da hat einer der jungen Niederländer gewonnen, Niels Sonnefeld, 20 Jahre jung, der war zuvor schon auf der Development Tour unterwegs, sagte im Interview auf der PDC Homepage, es war ein recht komfortabler Sieg im Finale, aber im Hinterkopf die mögliche Tourcard zu haben, das ist immer schwierig.
Yeah, it was a comfortable win. I had no moment that I have in my mind that I have in trouble, but you already have in your mind that you get a tour card if you win, so that's difficult.
Nun hat er im Finale einen der Österreicher bezwungen mit Christian Gödel, der es letztendlich ja dann auch nicht zu einer Tourcard geschafft hat. Sag mal, aus österreichischer Sicht, Schnier im Halbfinale von Tag 1, Rastowitz im Viertelfinale, Gödel im Finale. Ist ein bisschen bitter, dass am Ende keiner den nächsten Schritt gemacht hat, oder?
Ja, würde ich genau auch so sagen. Der Tag 1, das war wirklich ein herausragender Tag aus österreichischer Sicht. Da ist ja für Deutschland noch nicht so gut gelaufen. Da war, glaube ich, nur Nico Schlund war der Einzige im Halbfinale.
Genau, genau.
Aber aus österreichischer Sicht war der erste Tag wirklich überragend. Hat man auch ein bisschen ein Glück, sage ich mal, von der Auslosung her gehabt, weil im Viertelfinale Schnier ja, glaube ich, auf Rastowitz getroffen ist und dann im Halbfinale auf Gödel. Das heißt, das war dann durch das Weiterkommen von Gödel dann schon klar, dass es einen Österreicher im Finale gibt. Das war dann eben auch Christian Gödel. Wobei man sagen muss, Hannes Schnier hat ja das letzte Event ausgelassen, glaube ich, aus so finanziellen Gründen, dass er eben schon wieder zurückgereist ist nach Österreich. Der möchte sich jetzt ein bisschen konzentrieren, Challenge Tour spielen und vielleicht auch bei der European Tour einige Qualification Events spielen. Mal schauen, ob ihm das gelingt. Bei den anderen beiden, sage ich, vor allem bei Rastowitz war es der dritte Tag, der ihm, glaube ich, die Tourcard gekostet hat. Der hat eigentlich recht konstant sich immer unter die Top 16 gespielt, außer am dritten Tag, wo er recht früh ausgeschieden ist und keine Punkte bekommen hat. Und wenn man jetzt sich die Order of Merit anschaut, sieht man, der ist an 8. Stelle. Und das wird wahrscheinlich dann nicht für eine Tourcard reichen, weil da müssten bei der UK Qualifying School wirklich extrem wenig Anmeldungen sein, damit sich das noch ausgeht. Von daher natürlich schade für ihn, weil er war, glaube ich, auch letztes Jahr schon sehr nah dran an einer Tourcard und hat es dieses Jahr auch wieder verpasst. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich eher positiv überrascht, was, sage ich mal, das Kollektivauftreten der Österreicher betrifft, weil ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege, sind insgesamt 4 Österreicher in den Top 20 dieser Qualifying School Order of Merit und das war eigentlich wirklich ein gutes Ergebnis. Nur schade, dass sie den letzten Schritt eben noch nicht gehen konnten.
Nun hast du auch bist nochmal auf Hannes Schnier zu sprechen gekommen. Den kennt man ja auch von ein oder anderen Auftritten vor Fernsehkameras. Du sagst letztendlich, da reicht das Geld am Ende nicht, um dann, falls man so ein Ticket kriegt, also eine Tourcard, dann auch wirklich die Tour bestreiten zu können. Weil, also wenn man sich schon bewirbt, dann will man ja auch keinen Platz wegnehmen. Das ist schon sehr ehrenwert, denke ich. Aber irgendwie auch schade, dass es dann an so etwas mangelt. Ist es in Österreich noch ein Stück schwieriger, die nötige Menge an vielen kleinen Sponsoren zusammenzusammeln oder woran hakt es da konkret?
Ja, ich denke, das ist ja sicher ein Grund. Man darf auch nicht vergessen, dass für die österreichischen Spieler, vor allem was European Tour betrifft, die Reisewege auch ein bisschen weiter sind. Das ist ein bisschen der Vorteil auch von den deutschen Spielern. Jetzt Hildesheim beispielsweise aus Hamburg recht schnell erreichbar, vor allem für Norddeutschland sind die Ansatzzeiten kürzer. Ich glaube, Gödel ist ein Kärntner, der ist mit 2, 3 anderen Kärntnern, ich glaube, Nico Mandl war da auch dabei, die sind einfach mit dem Auto rausgefahren und das sind natürlich schon extrem weite Strecken, die sie da immer zurücklegen müssen, um zu den Turnieren auch zu kommen. Also das darf man auch nicht ganz vergessen, dass vor allem bei der European Tour, wenn dann auch Events wie Gibraltar Darts Trophy etc., da sind dann die Wege extrem weit und dann musst du den Flug nehmen. Das bringt natürlich alles wieder ein bisschen, sage ich mal, das geht auf den Geldbeutel, sage ich. Und Ein anderer Punkt, der jetzt vielleicht ein bisschen besser ist, ist die Förderung auch vom Verband. Da gibt es jetzt diese Österreich-Meisterschaft, die findet eh am Freitag statt. Und da vergeben sie jetzt für den Sieger nicht ein Preisgeld, sondern ein Package, nämlich 3 Packages für Qualifying-Events von der European Tour. Das heißt, der Gewinner bekommt zur Verfügung gestellt, dass er 3-mal bei einem European Tour-Event eine Qualifikation spielen kann. Und das finde ich eine sehr sinnvolle Einführung, weil damit fördert man einfach den einzelnen Sportler bereits. Weil man sieht ja, es mangelt teilweise einfach daran, Sponsoren zu finden, die das Ganze finanzieren, die den ganzen Aufwand da mittragen. Und wenn da vom Verband in Form von eben mehr oder weniger umgemünzten Preisgeldern solche Förderungen kommen für Turniersiege, ist es natürlich eine tolle Sache. Und da haben sie auch geplant, dass sie für nächstes Jahr für die Qualifying School dann den besten 4 der Order of Merit von dieser Steel Dart Serie, die in Österreich dann läuft, dass diese eine, sage ich mal, als Preis so ein Package bekommen, um bei der Qualifying School 2020 teilzunehmen. Das heißt, da ist sicher schon ein bisschen diese Vorbereitung auf die BDC gegeben und das finde ich einen sehr guten Weg.
Ja, finde ich auch. Also ich habe davon noch nicht gehört. Erstmal vielen Dank für die Info. Das ist sicherlich was sich auch andere Verbände anschauen sollten und vielleicht übernehmen könnten, weil in der Tat glaube ich, dass im Vergleich zu einem Preisgeld, was jetzt auch nicht eklatant hoch ist, ist das halt was direkt auch im Sport bleibt sozusagen, weil mit dem Preisgeld kann ich ja auch auf Deutsch gesagt verjubeln und das kann ich eben damit nicht machen und man fördert gleichzeitig den Dartsport im Land. Interessanter Ansatz und ich glaube, das würde genau auch solchen Leuten wie natürlich Hannes Schnier, der das Sportliche anscheinend drauf hatte, denn er war ja auch in der Rangliste jetzt nicht abgeschlagen, er hätte ja mit einem guten letzten Tag tatsächlich sich eine Tourcard sichern können, würde das sicherlich in Zukunft was bringen. Wenn man jetzt die weiteren Tage der Q-School durchgeht, da hat dann Tag 2 nochmal ein junger Niederländer gewonnen mit Mike van Dijvenbode gegen den Letten Madas Rasma mit 5-4. Dijvenbode sagte dann im Interview mit der PDC, aufgeben ist nie eine Option und jetzt ist er natürlich sehr stolz.
You must never give up, so I didn't. And I played my game as I threw all day and I won 5-2 and I'm really, 5-4, sorry, and I'm really, really glad, yeah.
Ist auch einer, der ja über die Development Tour sich schon Namen gemacht hat. Grundsätzlich, die Development Tour hat ja dann auch mit Tag 3 mit Christian Brunse, dem Deutschen, über den wir gleich auch noch sprechen wollen, hat ja schon wirklich viel gebracht im Dartsport, oder? Oder schätzt du das auch so wertig ein wie ich?
Ja, das würde ich auf alle Fälle. Also egal, ob ihr als Trainer von Development Tour oder Challenge Tour, aber ich denke einfach, dass in diesen Bewerben das Niveau mittlerweile wirklich schon extrem hoch ist. Und für die Spieler ist es natürlich ein Vorteil, wenn ich immer gegen auch gute Spieler mich durchsetzen muss, dann werde ich das eben auch bei anderen BDC-Turnieren später eben schaffen. Und das zeigt eben, wie gesagt, das Ergebnis jetzt auch von dieser Q-School recht deutlich, weil da viele Spieler dabei sind, die, ich glaube, Van Dijvenbode und Sonnefeld, die sind, glaube ich, beide 20 und Brunse ein paar Jahre älter, der ist, glaube ich, 23, 24. Das heißt, das sind wirklich sehr, sehr junge Spieler, die aber schon mit diesem Druck gewinnen zu müssen auch umgehen können. Und ich glaube, dass da diese Development Tour und für andere Spieler dann eben die Challenge Tour schon ihren Teil dazu beiträgt. Und ich glaube auch Hugh Humphries, der hat ja eine super WM gespielt, der hat eben auch damals gesagt, dass ihm das extrem viel gebracht hat, dass auch in Zeiten, wo er eben die Tourcard nicht hatte, auf solchen Events spielen konnte und einfach auch mit diesem ganzen Druck gelernt hat, umzugehen.
Du hast Brunse angesprochen. Der ist übrigens 24 geworden, nämlich einen Tag nach seinem Triumph am Samstag. Also gestern 24 geworden, ein junger Mann. Gegen Pavel Jurkal, den Tschechen 5-2 gewonnen, sein Finale. Und das war sein Statement.
If I had won the last development tour, I guess it was 20, if I had won the final against Ted Evans 5-4, yeah. I lost it 4-5, yeah. I would have had the tour card already.
Er erinnert daran, dass er beim letzten Turnier der Development Tour nur noch einen Sieg im Finale gebraucht hätte gegen Ted Evans. Dann hätte er die Tourcard schon gehabt und hätte gar nicht dieses Turnier jetzt spielen müssen bei der Q-School. Marcel, was erwartest du von einem Christian Brunse, dem fünften Deutschen auf der Tour dann künftig?
Ja, ist für mich ein bisschen schwierig einzuschätzen. Prinzipiell hat er bei diesem Turnier, das er gewonnen hat, wirklich super Averages gespielt. Also war da über 85 eigentlich durch die Bank, im Finale über 90, Halbfinale über 90, ich glaube Viertelfinale war auch knapp dran, also das hat man schon gesehen, der kann Dart spielen auf jeden Fall. Es wird ihm schwierig sein für ihn, jetzt diese ganze Tour zu bestreiten, weil man sieht, es geht extrem schnell. Wir haben das jetzt auch bei Lavanauskas erlebt, der hat eine gute Saison, sage ich mal, gespielt, dann auch eine gute WM. Und der hat sich auf dem letzten Drücker jetzt noch diese Tourcard gesichert, weil es auf diese kurzen Distanzen einfach extrem schnell geht. Das kann natürlich jetzt ins Positive ausschlagen, wie wir es vielleicht vor 2 Jahren bei Rob Cross gesehen haben. Das ist natürlich das Extrembeispiel gewesen. Aber das kann dann eben auch sehr schnell gehen, dass du eben solche knappen Matches, die auf 6 gewonnene Legs gespielt werden, dass du da eben dann vielleicht den kürzeren ziehst, weil dir noch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Der ist eben noch ein sehr junger Spieler, dem muss man auch die Zeit geben. Und durch das, dass er sich die Tourcard durch die Q-School gesichert hat, ist vielleicht der Vorteil, dass er sie ja 2 Jahre lang hat. Das heißt, er hat jetzt wirklich diese Zeit, sich an diesen PDC-Circuit zu gewöhnen, sich dort einzuspielen. Und für ihn wird es einfach auch wichtig sein, auf den Pro-Tour-Events die Qualifikationen zu schaffen, dort mitzuspielen und sich damit Preisgelder auch zu erarbeiten. Und ich traue ihm das schon zu, weil, wie gesagt, also das, was er gespielt hat bei der Q-School, das war vor allem am dritten Tag aller Ehren wert. Muss aber auch ehrlich sagen, ich habe ihn davor noch nicht so genau verfolgt, dass ich ihn da jetzt detailliert einschätzen kann. Aber bin auf jeden Fall gespannt und werde ihn jetzt in Zukunft verfolgen, was er so auf der Tour spielt.
Ich hatte ihn auch erst einmal auf einem European Tour Event gesehen. Da ist er mir schon aufgefallen, weil er ja diese neue Generation so ein bisschen auch verkörpert, wie auch die beiden angesprochenen Niederländer. Nicht mit Tattoos übersät, keine Plauze, also ich weiß nicht, ist das vielleicht auch ein Trend, der kommen könnte, dass sich Darts eben auch so ein bisschen von so einem Klischee oder von diesen Klischees wegbewegt ein Stück weit?
Kann durchaus sein, aber wenn ich mir teilweise anschaue, die Videos von früher, da hat ein Mensa Suljovic auch noch ein paar Kilo, sage ich mal, weniger auf der Waage gehabt oder auch einen Van Germais als Junger. Also das ist ja meistens, sage ich mal, so eine Art Alterserscheinung dann bei den Spielern. Das weiß ich nicht. Prinzipiell aber glaube ich schon, dass wir da vor allem auch von einem gewissen Marketing-Aspekt sprechen müssen, weil zum Beispiel auch Spieler wie jetzt einen Josh Bain, die verkörpern natürlich auch mit ihrem Äußeren eine gewisse Rolle, eine gewisse Figur, die sie auch nach außen dann tragen können. Und ich glaube, dass das auch vor allem für die jüngere Generation ein bisschen wichtiger ist in ihrem eigenen Markenbuilding, was ja im Dart jetzt nicht unwesentlich ist, weil wir dann doch von Einzelsportlern sprechen. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht über einen gewissen Verein definieren, sondern ich muss selbst als Marke dastehen und muss damit auch meine Fans erreichen. Und ich denke, dass ein gepflegtes Äußeres, eine unter Anführungsstrichen gute Figur vielleicht da auch beitragen kann, dass man bei den jüngeren Fans vielleicht besser ankommt. Und das darf man auch nicht vergessen, weil ja auch unter den Fans ein gewisser Wandel ist. Auch viel jüngere Menschen interessieren sich mittlerweile für Dart. Und da muss man auch diese Gruppe erreichen. Die identifizieren sich halt dann wahrscheinlich leichter mit diesen 20-jährigen Niederländern oder mit einem 24-jährigen Bunse oder mit Hopp, mit Schindler. Und vielleicht eher weniger mit Spielern jetzt wie Alan Deburn zum Beispiel. Das sozusagen, das wäre meine Erklärung.
Dann, du hattest Labanauskas angesprochen, der hat sich an Tag 4 die Tourcard gesichert und brauchte auch diesen Tagessieg, weil über die Order of Merit sozusagen der Q-School hätte es nicht gereicht. Labanauskas hat es ja jetzt bei der WM gegen Edgar souverän gemacht, dann seinen Husarenstreich gegen Barnefeld, wo er gewonnen hat. Ist das einer, der vielleicht so einen Weg gehen kann wie Christoph Ratajski, der auch mal für einen Sieg auf der Tour gut ist?
Ja, traue ich ihm auf alle Fälle zu. Also für mich ist Lavanauskas wirklich ein richtig guter Spieler. Der hat in der ersten Runde da gegen Edgar zwar extreme Probleme auf das Doppel gehabt, aber trotzdem für diese Doppelprobleme im Endeffekt das Match noch gewonnen, muss man sagen. Und auch einen gar nicht so schlechten Average gespielt. Und das hat er dann gegen Barnefeld eben in den Griff bekommen und hat den aus dem Turnier buxiert. Für mich auf alle Fälle einer, der, wie man sieht, sehr, sehr gut mit Druck umgehen kann, weil der brauchte den Sieg. Also ich glaube, sogar die Finalteilnahme wäre zu wenig gewesen für eine Tourcard. Und für ihn war es ihm extrem wichtig, weil er wirklich schon ein gutes Jahr gespielt hat. Und wie gesagt, viele haben sich auch nach der WM gefragt, Labanauskas, was, der hat gar keine Tourcard. Und jetzt hat er sie sich gesichert mit einem, ja, sage ich wirklich, einem denkwürdigen Tag 4, weil ich habe ihn eigentlich, muss ich ehrlich gestehen, schon abgeschrieben, weil man wirklich sieht, es geht so schnell. Ein Cody Harris beispielsweise hat das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen, in 4 Tagen mal irgendwie da weit zu kommen und da Punkte für die Order of Merit zu sammeln. Ein Jeff Smith, dem ist es auch nicht wirklich gelungen. Viele andere WM-Teilnehmer auch. Ich glaube, James Bailey war ja auch dabei. Der ist nicht wirklich jetzt ins Rampenlicht gekommen. Und er hat es dann wirklich geschafft, auf den Punkt unter sehr hohem Druck seine Leistung zu bringen. Man muss schon ein bisschen auch dazu sagen, er hat jetzt nicht die übermäßigen Averages gespielt. Ich glaube, auch im Finale hat er nur einen 83er Average gespielt. Damit hätte er an den anderen Tagen wahrscheinlich ein Problem bekommen im Finale. Aber es geht ja auch, wie wir wissen, oft ums Timing. Und das hat bei ihm scheinbar sehr gut gepasst. Von dem her kann man ihm nur gratulieren zu diesem letzten Tag. Zeigt aber eben wieder auch, es kann wirklich sehr, sehr schnell gehen und du bist raus. Bei so einer kurzen Distanz ist es wirklich sehr schwierig. Und für mich war Labanauskas neben Matas Razma und eventuell auch Jordi Mevisse einer der größten Favoriten eigentlich für die Tourcard. Haben sich jetzt alle drei eine geholt, aber nur Labanauskas war dann der Einzige, der auch wirklich einen Tagessieg einfahren konnte.
Und Razma dafür aber derjenige, der ja wirklich immer weit gekommen ist bei allen Turnieren und dementsprechend schlägt sich das auch in dieser Order of Merit nieder, hat die klar angeführt am Ende. Zweiter geworden Marco Kantele, auch einer von der Nordic and Baltic Tour, ein Finne, den man ja auch schon kennt, ist ein alter Hase, hat vor allen Dingen immer dann beim World Cup of Darts zum Beispiel mitgespielt, bei einigen Weltmeisterschaften. Jordi Mevisse, hast du angesprochen, bei der WM auch dabei gewesen, ist Dritter geworden, hat damit auch eine Tourcard und gute Chancen haben auch die Ränge 4 bis 6. Vincent van der Meer, ein Niederländer, John Michael, ein Grieche und José de Sousa, ein Portugiese. Allgemein, wenn ich mir das jetzt anschaue, das sind wieder Länder, die Tourcard-Inhaber stellen, wo ich denke, das finde ich geil, dass dieser Darts-Zirkus auch bei der PDC immer bunter wird.
Ja, auf alle Fälle. Also mich freut es auch immer, zu sehen, wenn eben Spieler, die jetzt nicht aus dem UK oder aus den Niederlanden kommen, auch mal zeigen können, dass sie richtig gut Dart spielen können. Wir haben das ja gesehen, beispielsweise aus Polen, Radajski oder jetzt mit Labanauskas aus Litauen, Razma aus Lettland und jetzt eben, wie angesprochen, diese Spieler, die da jetzt kurz davor stehen, auch noch eine Tourcard zu bekommen. Man kennt sie, weil, wie gesagt, John Michael, der doch über den World Cup of Darts am schon ein paar Mal auch zu sehen war, der auch sonst auf der Tour hin und wieder die Qualifikationen schafft, beziehungsweise José de Sousa, den wir jetzt auch von der WM kennen, hat sich meiner Meinung nach dort auch gut verkauft, nur hat dann im entscheidenden Moment scheinbar die Nerven nicht in den Griff bekommen, hat er sehr viele, ich glaube, das waren sogar Matchstarts, die er da vergeben hat, sonst hätte der da vielleicht schon eine Runde noch weiterkommen können. Aber insgesamt, ich sehe vor allem, dass er in Polen wirklich gut gearbeitet wird, was den Dartsport betrifft. Da sind wirklich einige, Sebastian Steyer oder auch Watzlawski, Titus Kanik, die sich da jetzt ein bisschen nach vorne spielen. In Belgien sowieso haben wir mittlerweile recht viele gute Spieler. Mit Marco Kantele jetzt noch einen Finnen auf der Tour. Der hat, muss man fast sagen, Kim Viljanen jetzt ein bisschen den Rang auch vielleicht sogar schon abgelaufen. Und was mich auch freut, wir haben im Viertelfinale am letzten Tag mit Thibaut Tricol sogar einen Franzosen gehabt. Das darf man nicht vergessen. Also es gibt ja wirklich viele Märkte, die PDC schon sehr gut erschlossen hat. Da gehört eben auch Deutschland dazu, da gehört die Niederlande dazu, das ganze UK, Österreich. Genauso in Spanien gibt es mittlerweile wirklich schon richtig gute Spieler mit Cristo Reyes und Alcinas oder auch José Justicia, der, glaube ich, auch schon eine Tourcard hat. Aber Frankreich, das ist so ein bisschen so ein Markt, wo man überhaupt noch keinen Bezug hat. Und da freut es mich, dass da scheinbar auch ein richtig guter Spieler mit Tricol jetzt auch sich versucht hat in der Qualifying School, hat dem leider noch nicht gereicht, aber vielleicht ja, entwickelt sich auch da etwas, was den Dartsport betrifft.
Grundsätzlich zum Schluss, was mich interessieren würde, ich habe jetzt unter anderem Darts-Experten im Netz auch viel Kritik gelesen, grundsätzlich am Modus dieser Q-School. Der Vorwurf, das sei eine Lotterie. Wie siehst du das? Also ich muss sagen, eine Lotterie ist für mich was anderes, weil darauf hat man ja gar keinen Einfluss. Und grundsätzlich halte ich dieses System, dass man eben keine Setzliste macht, auch für ganz charmant, weil Setzlisten zu viel Reglementierung von vorherein macht für mich auch den Sport immer ein Stück weit kaputt. Oder siehst du das anders?
Dann bin ich eher auch bei dir, muss ich sagen. Für mich ist es auch die Frage, welche Alternative gäbe es? Weil mir fällt jetzt auf die Schnelle eigentlich nicht ein, wie man dieses System so ändern könnte, dass es jetzt viel fairer wird. Im Endeffekt musst du ein Turnier gewinnen oder konstant über die 4 Tage gut spielen. Und das haben wir jetzt zum Beispiel bei Matas Razma gesehen. Der hat kein Turnier gewinnen können, aber er hat jeden Tag seine Leistung gebracht. Ich glaube, nur am 3. Tag ist er ein bisschen früher rausgegangen. Aber sonst war er wirklich immer vorne dabei, hat seine Leistung abgerufen und sichert sich damit eine Tourcard. Oder auch ein Jordi Mevisse, von dem wir alle auch wissen, der kann sehr gut spielen. Das ist einer, der wahrscheinlich auch schon bereit ist für diese PDC-Bühne, hat das genauso auch geschafft, dass er einfach über die Tage hinweg seine Leistung bringt und dann eben auch mit der Tourcard belohnt wird. Dass es eben auf diese kurzen Distanzen viele Überraschungen geben wird, das ist auch, liegt auf der Hand, sage ich einmal. Das kann dem einen eben zum Gute kommen, wie eben, sage ich mal, den jungen Niederländern Sonnefeld und Van Turenbode, wo man sagen muss, denen hat man das vielleicht jetzt nicht zugetraut, dass sie einen Tagessieg vielleicht schaffen. Aber an einem guten Tag sieht man, kann es wirklich jeder, der einen Average um die 90 spielen kann, auch tatsächlich schaffen. Und ich persönlich finde, natürlich auf längere Distanzen würde man dann klar ein bisschen besser herausfiltern können, wer dann wirklich das auch über einen bisschen längeren Zeitraum spielen kann. Aber man darf nicht vergessen, wie viele Spiele es bei so einem Event gibt. Das sind ja wirklich unzählige Spiele. Es geht hier Schlag auf Schlag. Und die Spieler, die haben ja gar nicht eine wirkliche Pause oft inzwischen. Also die spielen und dann haben sie vielleicht, weiß ich nicht, Viertelstunde Pause und dann wartet schon auf das nächste Match. Das darf man nicht unterschätzen. Also da ist die Belastung für die Spieler extrem hoch. Und wenn ich da jetzt die Distanzen länger spielen lasse, bekomme ich vielleicht ein bisschen mehr Raum, um vielleicht eine kleine Krise auch mal überstehen zu können. Aber das würde einfach unmenschlich lange dauern. Also das bekommt man wahrscheinlich innerhalb von einem Tag gar nicht dann zu Ende gespielt, wenn man da jetzt Best of 19 Legs oder was spielen würde. Also das glaube ich, vor allem auch bei Spielern, die dann nicht so hohe Averages spielen, dauern ja die Legs länger. Das heißt, für mich ist es eigentlich nicht unbedingt eine Option, dass man da jetzt die Distanz verlängert, beziehungsweise eine Setzliste würde ich persönlich auch sehr schwierig finden, diese einzuführen, weil nach was würde man diese Setzung rein? Ist für mich eine schwierige Frage, wie man diese Setzung dann tatsächlich überhaupt vollzieht, weil sehr viele Spieler einfach auf der PDC-Bühne überhaupt keine Erfahrung haben und einfach zur Qualifying School kommen. Andere haben vielleicht einen Weltranglistenplatz. Andere hatten vielleicht vor 2 Jahren einen guten Weltranglistenplatz. Das ist für mich, wäre das sehr auch an den Haaren herbeigezogen, da irgendeine Setzung zu vollziehen.
Sagt Marcel Yildiz, Sportjournalist, Moderator aus Österreich, dazu ausgewiesener Darts-Experte, wie wir gehört haben. Danke Marcel für deine Zeit, war sehr informativ, hat viel Spaß gemacht mit dir.
Vielen Dank.
Bevor ich jetzt Tschüss sage, kurz die Bitte, gebt mir gerne Feedback zu der Folge, wenn es euch gefallen hat. Abonniert auch gerne den Podcast auf Spotify oder iTunes, wo auch immer. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal bei Checkout, der Darts Podcast.